SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer, guten Abend. Auch heute Abend beschäftigt uns weiter der Angriff im Iran aus der vergangenen Nacht und die Frage, wer nun dafür verantwortlich ist und wie sich das auf die Lage im Nahen Osten auswirkt. Außerdem geht es um die politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie und den alten und gleichzeitig neuen Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nach dem Angriff in der vergangenen Nacht auf den Iran sieht es im Nahostkonflikt erneut danach aus, dass eine weitere Eskalationsstufe erreicht werden könnte. Vermutet wird, dass Israel für den Angriff verantwortlich ist, so lauteten auch die ersten Medienberichte aus den USA, die sich auf Militär- und Regierungskreise bezogen hatten. Aus der israelischen Regierung gibt es ein solches Statement nicht. Der Iran selbst spielt den Angriff in der Öffentlichkeit so gut es geht herunter. Die Sorge ist trotzdem überall groß. Kurz vor unserer Sendung konnte ich mit Jan Kitzler über die aktuelle Lage in Israel sprechen, die natürlich auch von diesem Angriff dominiert wird. Herr Kitzler, die israelische Militärführung will den Angriff im Iran nicht kommentieren. Die Berichtslage in den israelischen Medien sieht da aber ja durchaus anders aus. Was ist denn von dieser Gemengelage aus Ihrer Sicht zu halten?
Ja, die israelischen Medien, die beziehen sich natürlich auch auf Berichte aus den USA. Da gibt es wohl offenbar Informationen. Es gab einen Artikel der New York Times, die hat auch mit anonymen Quellen auf US-Regierungsseite und auf der israelischen Seite auch gesprochen. Tatsächlich gibt es hier keinen Kommentar, auch nicht von den israelischen Streitkräften. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man hier die Lage nicht weiter eskalieren will. Und dazu gehört eben auch, dass man sich nicht dazu bekennt, zu diesen Angriffen. Und dass man eben auch sagen will, okay, damit ist es jetzt auch erledigt. Man hat eine Reaktion gezeigt, die ist eindeutig. Deutlich sichtbar auch. Alle können sich ihren Teil denken, aber man will keine weitere Eskalation.
Also eine Taktik, die man da möglicherweise auch von der Regierung und vom Militär verfolgt in Israel.
Ja, das ist so und das ist übrigens auch nicht nur in diesem Fall so. Natürlich ist das ein besonderer Fall, weil es sonst keine direkten Angriffe zwischen Iran und Israel gibt, sondern eher immer indirekte. Aber auch da wird in der Regel von israelischer Seite nicht bestätigt. Zum Beispiel, wenn vom Iran unterstützte Milizen in Syrien angegriffen werden aus der Luft, dass Israel das getan hat. Das passiert, das wissen viele und alle und es gibt dann entsprechende Meldungen auch in den Medien. Aber von israelischer Seite wird das in der Regel nicht kommentiert.
Abgesehen jetzt von den Medienberichten, können Sie uns eine Einschätzung darüber geben, wie in der israelischen Öffentlichkeit über diese Nachricht des Angriffs gesprochen oder diskutiert wird?
Ja, das war ja eine Woche, in der es ziemlich hoch hin und her ging. Also auf der einen Seite eben die Nacht vom letzten Samstag auf Sonntag, wo dann eben die Meldung kam, Drohnenschwärme, Raketen hätten sich auf den Weg gemacht oder seien abgeschossen worden. Da konnte man eigentlich nur warten, dass die ankommen und was passiert. Danach die Erleichterung, dass wirklich kaum Schaden entstanden ist, dass das Allermeiste abgefangen worden ist. Und dann natürlich jetzt in den letzten Tagen das bange Warten, wird Israel reagieren? Dann wurde klar, Israel wird reagieren. Wie wird Israel reagieren? Sorgt das für eine weitere Eskalation? Dass es jetzt offenbar nicht so kommt und dass es daran kein Interesse gibt, auf israelischer, aber auch auf iranischer Seite wahrscheinlich übrigens, das ist etwas, was die Leute hier natürlich beruhigt einigermaßen. Israel hat jetzt das religiöse Pessachfest vor sich und Feiertage und man ist ganz froh, glaube ich, so sehen das zumindest die meisten, dass man das jetzt einigermaßen friedlich mit der Familie ohne eine Bedrohung aus dem Iran und die Sorge vor Schlag und Gegenschlag jetzt feiern kann.
Blickt man noch ganz kurz auf ein anderes Thema. Die EU hat Sanktionen gegen radikal israelische Siedler im Westjordanland erlassen. Die Betroffenen, die dürfen nicht mehr in die EU einreisen, Geschäfte mit EU-Bürgern machen und ihre EU-Konten werden eingefroren. Gibt es dazu schon Reaktionen aus der israelischen Regierung?
Nein, das wird bisher noch nicht kommentiert. Man muss dazu sagen, dass Teile der rechtsnationalen Regierung diese Siedlerbewegung auch die gewaltbereiten Siedler unterstützen und denen auch, die auch oft dazu ermutigt haben, zu Gewaltakten. Das ist hier wirklich in dieser Regierung an der Tagesordnung. Es ist auch so natürlich, dass das nur sehr wenige betrifft. Es geht jetzt von Seiten der EU nach allem, was wir wissen, um 4 Personen und um 2 Organisationen. Wenn man jetzt anguckt, was in der letzten Woche passiert ist, da haben Hunderte, wahrscheinlich mehrere hundert Siedler, mehrere palästinensische Dörfer überfallen, nachdem es einen Terroranschlag gab, bei dem ein Siedlerjunge getötet worden war. Das war eine Gewaltorgie danach im Anschluss, die überhaupt nichts mit diesem Terroranschlag, der furchtbar war, zu tun hatte und die also wirklich schlimm war. Das ist etwas, was hier passiert und es sind tatsächlich im Westjordanland, was völkerrechtswidrig besetzt ist, hunderte gewaltbereite Siedler. Davon werden jetzt 4 sanktioniert und 2 Organisationen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen Menschenrechtsorganisationen. Aber es ist ein Zeichen, erstmals macht die EU das, nachdem es die USA, Frankreich, Großbritannien schon gemacht haben. Das ist ein neuer Schritt.
Informationen und Einschätzungen aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Jan Kitzler. Und nach dem Angriff auf den Iran in der vergangenen Nacht versuchen die Partner Israels weiter beschwichtigend auf die dortige Regierung und auch die des Iran einzuwirken. So auch Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Vormittag am Rande der SPD-Klausur auf Norderney erneut zur Zurückhaltung im Nahostkonflikt aufgerufen. Christina Nagel hat die bundespolitischen Reaktionen nach dem Angriff zusammengefasst.
Den nächtlichen Angriff mag in Berlin auch am Nachmittag niemand öffentlich kommentieren. Die Informationslage, so fasst es Regierungssprecher Steffen Hebestreit zusammen, sei undurchsichtig. Klar aber sei, dass alles dafür getan werden müsse, um einen Flächenbrand in der Region zu verhindern.
Die Deeskalation bleibt das Gebot der nächsten Zeit.
So formuliert es am Mittag Kanzler Olaf Scholz.
Und darüber werden wir auch mit all unseren Freunden und Verbündeten reden und gemeinsam mit ihnen in diese Richtung wirken.
Noch in der Nacht hatten sich die G7 Außenminister ausgetauscht. Auch sie appellierten zum Abschluss ihres Treffens auf der italienischen Insel Capri an alle Seiten, alles dafür zu tun, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Auf dem Treffen war auch über einen weiteren Umgang mit dem Iran beraten worden. Man sei sich einig gewesen, so Außenministerin Annalena Baerbock, dass der beispiellose Angriff des Iran auf Israel am vergangenen Wochenende nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfe.
So haben wir als G7 heute hier beschlossen, das iranische Regime mit weiteren Sanktionen und Maßnahmen zu belegen.
Wichtig sei es aber auch, betonte Baerbock, bei all dem den Gaza-Konflikt nicht aus dem Blick zu verlieren. Nach wie vor komme zu wenig humanitäre Hilfe dort an. Den Menschen fehle es weiter an allem.
Und auch die arabischen Staaten rund um Israel und den Iran versuchen in ihren Reaktionen auf den Angriff den Ruf nach Zurückhaltung sowohl an den Iran als auch an Israel in den Vordergrund zu stellen. Die Sorge, dass sich der Konflikt weiter ausbreitet und die Sicherheitslage in der ganzen arabischen Welt in Schieflage gerät, ist groß. Es berichtet Udo Schmidt.
Man sei zutiefst besorgt, heißt es aus dem ägyptischen Außenministerium, und fordere die beteiligten Parteien auf, ein Höchstmaß an Zurückhaltung zu üben. Man werde mit allen Seiten in Kontakt treten. Ägypten bietet sich mit diesen wenigen Worten weiter als Vermittler an. Und Jordaniens Außenminister Ayman Safadi ruft am Mittag dazu auf, die israelisch-iranischen Schläge und Gegenschläge zu beenden. Eine weitere Eskalation würde die gesamte Region gefährden. Deutlicher wird der Oman, der in der Vergangenheit ebenfalls eine Vermittlerrolle eingenommen hatte. Man verurteile den israelischen Angriff auf den Iran, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Maskat. Im saudischen TV-Sender Al-Hadas äußert sich der syrische Brigadegeneral Assad Awad. Die USA werden Druck auf Israel ausgeübt haben, damit der Angriff nur dieses Ausmaß hat und nicht zu einer weiteren Eskalation zwischen Iran und Israel führt. Aber ich denke, Israel hat dafür einen Preis bekommen, nämlich grünes Licht für die Rafah-Operation, also den Angriff auf Rafah im Gazastreifen. Auf militärischer Ebene wollen weder Israel noch der Iran eine Eskalation. Es ist eine Art Ergänzung der iranischen Vorstellung, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Im Studio von Al Arabiya sitzt Masoud Al-Fak, der Iran-Spezialist des Senders. Es scheint, dass beide Seiten eine Konfrontation wollen, ohne die Konfrontation auszuweiten. Es könnte auch sein, dass Israel die Bereitschaft des Irans testet, weiter zu eskalieren. Der immer noch unklare Verlauf des Angriffs, die Frage, wer genau verantwortlich ist, lässt die Kommentatoren auch der arabischen TV-Sender über Auswirkungen spekulieren. Aus London ist bei Al Arabiya der Politologe Arif Nasr zugeschaltet. Ich glaube, dass der Iran den Gazastreifen praktisch opfert, um die Existenz des iranischen Regimes zu sichern und einen Krieg zu vermeiden. Und das ist eine Botschaft an alle iranischen Milizen, dass dem Iran die Erhaltung seines Regimes viel wichtiger ist als die Lage im Irak, im Libanon, Syrien oder in jedem anderen Land. Besorgt, aber zurückhaltend, so lassen sich die derzeitigen Reaktionen in der arabischen Region zusammenfassen.
17.39 Uhr. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Die Bundesregierung will die Corona-Pandemie politisch aufarbeiten. Dazu gleich mehr. Zuvor die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
Die 7 großen westlichen Industrienationen haben der Ukraine mehr Hilfe bei der Flugabwehr zugesagt. Beim G7-Treffen auf der italienischen Insel Capri haben die Außenminister eine entsprechende Erklärung verabschiedet. Konkrete Zusagen gab es noch nicht. Es hieß aber, man sei entschlossen, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken und so Leben und die kritische Infrastruktur zu schützen. Zugleich forderten die G7 Russlands Präsident Putin auf, den Angriffskrieg nach inzwischen über 2 Jahren unverzüglich zu beenden. Der St. Ingberter Autozulieferer Voith ist an einen Konzern aus China verkauft worden. Neuer Besitzer ist das börsennotierte Unternehmen Millicent Technologies. Nach Angaben von Voith liegt der Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das Kartellamt müsse der Übernahme allerdings noch zustimmen. Wie es weiter heißt, sollen bei Voith alle Arbeitsplätze erhalten bleiben, auch die rund 1000 am Stammsitz St. Ingbert. Millicent Technologies stellt Aluminiumkomponenten und Werkzeuge für die Automobil- und die Telekommunikationsindustrie her. Beim Bosch-Konzern gibt es jetzt Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die Zukunft der Standorte in Deutschland. Der Betriebsrat hofft, möglichst viele Jobs auch im Werk Homburg retten zu können. Bosch plant, weltweit 7000 Stellen zu streichen, gut die Hälfte davon in Deutschland. Was das genau für die einzelnen Standorte bedeutet, ist noch unklar. Der Homburger Betriebsratsvorsitzende Oliver Simon sagte, es sei wichtig, dass man mit der Konzernleitung nochmal ins Gespräch komme. Themen seien der Stellenabbau, aber auch Perspektiven, Zukunftsprodukte und andere Lösungen.
Die Corona-Pandemie hat rund um die Welt politische Entscheidungen gefordert, die in westlichen demokratischen Ländern so im Grunde noch nie notwendig waren. In Deutschland reichten die Maßnahmen teils bis an die Grundfeste des Grundgesetzes heran. Und schon zu Beginn war klar, es wird am Ende der Pandemie viel aufzuarbeiten geben. Sowohl im Management der Krise wie auch im gesellschaftlichen Miteinander. Ersteres läuft hier im Saarland mittlerweile, zumindest mit Blick auf den Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und auch auf Bundesebene will man aufarbeiten. Und es gibt, wir kennen es aus den Parteien der Ampel heraus nicht anders, unterschiedliche Vorstellungen, wie, erklärt Birte Sönnigsen aus Berlin.
Die Bundesregierung sagt, da mischen wir uns nicht ein, ob oder wie die Corona-Pandemie aufgearbeitet wird. Sie sagt, das ist Sache des Parlaments und es muss aus dem Bundestag kommen. Da gibt es verschiedene Ideen, wie die Aufarbeitung aussehen könnte. Die SPD hat jetzt nochmal einen Vorschlag gemacht, nämlich, dass es einen Bürgerrat geben soll, wie es den zuletzt auch zu anderen Themen gab, zu Ernährung und Klima. Da würden dann zufällig ausgeloste Menschen zusammensitzen, über ihre Erlebnisse in der Pandemie sprechen, Informationen von Fachleuten bekommen und dann am Ende eine Empfehlung für die Zukunft abgeben. Das ist eben ein Vorschlag und die Fraktionen im Bundestag, die versuchen sich gerade zu einigen, welcher Weg der Aufarbeitung dann wohl der beste ist.
Es gibt ja auch noch andere Parteien außer der SPD im Parlament. Ist die Frage, was kommt da denn so vom Rest?
Die FDP könnte sich auch einen Bürgerrat vorstellen. Sie sagt aber, das reicht nicht. Sie fordert trotzdem und schon seit langem auf jeden Fall eine Enquete-Kommission, um die Pandemie auch politisch aufzuarbeiten. Dafür ist eine Enquete aus Sicht der FDP das Gremium, was am besten geeignet ist, um diese ganzen komplexen, auch juristischen, wissenschaftlichen Fragen aufzuarbeiten. Zum einen durch unabhängige Fachleute, aber auch durch Abgeordnete. Andere sagen wiederum, die SPD etwa, ach, das dauert zu lange, bis eine Enquete-Kommission dann anfängt zu arbeiten und Ergebnisse vorlegt. Die Legislaturperiode ist auch bald vorbei. Bei den Grünen sind die Überlegungen noch nicht abgeschlossen, was am Ende der beste Weg ist. CDU und CSU, die sind eher zurückhaltend, was eine Aufarbeitung angeht. Sie befürchten, dass je nachdem, welches Gremium man am Ende wählt, es nur um Schuldzuweisungen gehen könnte und vor allem die AfD daraus politisches Kapital schlagen könnte. Die AfD wiederum hat schon einen Untersuchungsausschuss im Bundestag beantragt, hat dafür aber keine Mehrheit gefunden.
Und egal, ob nun Enquete oder U-Ausschuss, dass es am Ende eine Aufarbeitung dieser besonderen Situation braucht, da sind sich Experten auf jeden Fall einig.
Da gibt es tatsächlich sehr viele, die sagen, ja, es braucht eine Form der Aufarbeitung und vielleicht wird es am Ende auch mehrere Gremien geben, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Da ist ja zum einen der gesellschaftliche Aspekt, den hat die Vorsitzende des Ethikrates Alena Büchs auch nochmal betont. Sie hatte ja zuletzt gesagt, die Pandemie war die größte gesellschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und am Ende sei man einfach so zur Tagesordnung übergegangen. Und aus ihrer Sicht ist das schlecht für eine Gesellschaft, wenn diese emotionale Seite der Pandemie, die Ängste, die Betroffenheit am Ende eben nicht aufgearbeitet wird. Auf der anderen Seite gibt es auch das Bedürfnis, besser auf neue Krisen vorbereitet zu sein. Sprich, wie kann denn das Playbook für die Krise der Zukunft aussehen? Ob es die nächste Pandemie ist oder die Folgen der Klimakrise oder eine geopolitische Krise. Da wird die Frage sein, welches Gremium braucht man? Wie ist das Verhältnis von Politik und Wissenschaft dann? Welche Rolle spielen die Medien? Wie sieht gute Kommunikation aus? Also da stellen sich zahlreiche Fragen und auch darauf könnte dann ein anderes Gremium vielleicht Antworten finden.
Birte Sönnigsen zur Debatte, wie aus bundespolitischer Sicht die Corona-Pandemie aufgearbeitet werden kann. Wenn ich Sie jetzt nach Ihrer Beurteilung über die Leistung der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr fragen würde, käme im Gesamtergebnis sicherlich keine besonders erfreuliche Schulnote dabei heraus. Unpünktliche Züge und komplett ausgefallene Verbindungen waren und sind immer noch die Regel. Und schaut man sich so die Stimmung bei den Bahnangestellten an, sind die ganz offensichtlich auch nicht sonderlich happy mit ihrem Arbeitgeber. Von einer unbefriedigenden betrieblichen Situation wird in internen Mitteilungen berichtet, die dem NDR vorliegen. Und unterm Strich steht dann fürs letzte Jahr auch noch ein Milliardenverlust. Nächste Woche Donnerstag zahlt die Bahn, laut dem NDR, trotzdem eine sogenannte Erfolgsbeteiligung in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe an zehntausende Bahnmitarbeiter aus, berichtet Stefanie Dott.
2023 war nicht gerade ein Erfolgsjahr für die Deutsche Bahn. Vor 4 Wochen erst verkündete Bahnchef Lutz für das Unternehmen tiefrote Zahlen. 2,4 Milliarden Euro Gesamtverlust. Dennoch bekommen am nächsten Donnerstag zehntausende Mitarbeiter einen Bonus ausbezahlt. Die höchste Summe der letzten Jahre. Sie beläuft sich nach NDR-Informationen insgesamt auf einen Betrag in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. In der Pandemie hatte die Bahn noch von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht und die Prämien etwa halbiert. Bahnsprecher Achim Staus.
Dafür ist auch dieser Ermessensfaktor gedacht, für außergewöhnliche, nicht planbare Ereignisse. Und jeder hat Verständnis gehabt, dass das in der Pandemie so war. Aber in der aktuellen Situation wäre es unangemessen gewesen, diesen Ermessensfaktor zu ziehen. Auch wenn wir keine schwarzen Zahlen hatten, sondern rote Zahlen. Aber das lag ja auch vor allem daran, dass wir im Jahr 2023 finanziell erheblich in Vorleistungen für den Bund gegangen sind. Und dafür wollten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlichtweg nicht bestrafen.
Die Bahn saniert derzeit die marode Schieneninfrastruktur. Mehr Baustellen sorgen für mehr Verspätungen. Aus Sicht des grünen Verkehrspolitikers Stefan Gelbhaar, der im Aufsichtsrat der Bahn sitzt, sind die Boni trotzdem kaum nachvollziehbar.
Es stellt sich schon die Frage, dass wenn es ein besonders schwieriges Jahr ist, wo die Bilanz nicht hinhaut, wo die Pünktlichkeitswerte nicht gut sind, wo die Kundenzufriedenheit runtergegangen ist, dass dann das quasi im Ermessen sich überhaupt nicht niederschlägt, das löst natürlich schon Fragezeichen aus.
Die Höhe der Bonuszahlung hängt weitgehend vom Erfolg des gesamten Unternehmens ab und wird anhand festgelegter Kennzahlen berechnet. Tatsächlich schneidet die Bahn bei einigen Werten schlechter ab als im Vorjahr. Der Bonus ist aber höher. Der Grund? Die Ziele wurden nach unten korrigiert, etwa bei den Faktoren Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit. Mehr Erfolgsbeteiligung für eine schlechtere Leistung? Das stößt auch im Unternehmen auf Kritik. Eine Führungskraft der Deutschen Bahn möchte sich aus Angst vor internen Konsequenzen nur anonym äußern.
Das Geld kommt bei mir an. Darüber freue ich mich privat. Aber als Teil dieses Unternehmens und als Teil der Führungsmannschaft habe ich ein sehr schlechtes Gefühl. Wir passen die Ziele immer mehr unserer schlechten Performance an und dann erreicht man die Ziele. Unser Kerngeschäft haben wir nicht im Griff und für interne Randthemen bekommen wir unseren Bonus. Das interessiert den Kunden aber nicht.
Eine Erfolgsbeteiligung bekommen über 34.000 tariflich Beschäftigte, wie zum Beispiel Bauingenieure oder Gruppenleiter von Lokführern. Außerdem 4.100 leitende Angestellte und rund 3.400 außertariflich Beschäftigte. Die Bahn betont, dass die Auszahlung vertraglich festgelegt sei und nennt diese gerechtfertigt. Die Mitarbeiter würden derzeit unter schwierigen Bedingungen harte Arbeit leisten.
Die AfD im Saarland kommt nicht zur Ruhe. Erst das Chaos, unter anderem um die Absetzung von Ex-Landeschef Dörr als Kreisvorsitzender Saarbrückenland, dann die Pleite mit den Listen für den Stadtrat Saarbrücken und die Regionalversammlung, bei denen die AfD-Listen für ungültig erklärt wurden. Es rumort wieder mal in der Partei und nun gibt es einen Brandbrief aus dem Saarland an den Bundesvorstand der AfD mit der Forderung, den hiesigen Landesvorstand um Carsten Becker abzusetzen und einen Notvorstand einzusetzen. Darüber will ich jetzt mit Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion sprechen. Hallo Jannik.
Hallo, grüß dich.
Janek, warum denn dieser Brandbrief?
Ja, im Prinzip ist es, glaube ich, die Kulmination dessen, was du in der Anmoderation schon aufgeführt hast, dieses sehr, sehr große Chaos in der AfD. Die AfD im Saarland war nie eine ruhige Partei, und das ist noch gelinde ausgedrückt. Aber im Moment bricht sich wieder vieles Bahn. Es ist, glaube ich, tatsächlich in diesem für alle nachvollziehbaren, in dieser Nichtzulassung dieser Listen für diese beiden Kommunalwahlen kulminiert. Und das hat, glaube ich, viele Gräben, die so ein bisschen notdürftig oder auch durch Machtverhältnisse zugeschüttet wurden, hat diese Verhältnisse wieder aufbrechen lassen. Und deshalb dieser sehr, sehr deutliche Brief an den Bundesvorstand mit einer ganz klaren Forderung. Es gab schon immer Stimmen, die gesagt haben, wir sind keine Fans von Carsten Becker, aber mit dieser sehr klaren Forderung, ihn abzusetzen und einen Notvorstand zumindest für die Zeit der Wahl einzusetzen.
Absetzen. Notvorstand einsetzen, klar. Was steht denn im Detail drin?
Ja, im Prinzip fasst es einen Satz ganz, ganz deutlich, zumindest aus Sicht der Unterschreiber zusammen, nämlich, dass die Gräben innerhalb des Landesverbandes tiefer sind als je zuvor, dass es einfach darum gehe, Schaden abzuwenden, und man darf nicht vergessen, auch die AfD will, mit Ausnahme des Stadtrates Saarbrücken und der Regionalversammlung Saarbrücken, in die Räte. Da steht eine Kommunalwahl Anfang Juni bevor, und da sagen sie, da brauche es ein Notvorstand, der vom Bundesvorstand eingesetzt ist, der durch diese heiße Phase durchleitet. Es ist eine lange Auflistung all dieser Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Und da ist sozusagen die Konsequenz der Unterschreibenden und der Briefeschreiber, das geht so nicht weiter. Carsten Becker muss abgesetzt werden und der gesamte Landesvorstand.
Wer hat denn unterschrieben und unterstützt diesen Brief?
Der Prominenteste, zumindest von der Position her, ist sicher Dieter Müller, selbst Mitglied dieses Landesvorstandes, der abgesetzt werden soll. Also er unterschreibt im Prinzip für die eigene Absetzung. Er gilt als Vertrauter von Josef Dörr, dem Ex-Landesvorsitzenden, du hast es angesprochen, der als Kreisvorsitzender Saarbrücken-Land abgesetzt ist. Dann haben wir Markus Löw, den Kreisvorsitzenden Saar-Pfalz, der schon lange im Clinch mit dem Landesvorstand liegt. Da gibt es auch ein Parteiausschlussverfahren. Gestern ist ein Aussetzen der Mitgliederrechte zwar zurückgenommen worden, aber es gibt immer noch ein Parteiausschlussverfahren, die sind überworfen, und dann relativ viele Mitglieder. Man hört unterschiedliche Zahlen über die Menge der Unterschreiber, aber auch ein paar Stadtverbandsvorsitzende, also nicht nur die ganz, ganz hintere Reihe, aber schon klar erkennbar die schon die ganze Zeit auf Distanz zu Carsten Becker waren.
Das Chaos innerhalb der Saar-AfD ist nicht neu, wir berichten seit Monaten darüber. Auch der Bundesvorstand muss wissen, was Sache ist. Jetzt gibt es diesen Brief. Können daraus Konsequenzen jetzt mal tatsächlich folgen, dass man aus Berlin jetzt hier mal eingreift und sagt, das geht so nicht?
Es ist schwierig abzuschätzen, weil die Einschätzung und das Verhalten des Bundesvorstands bislang eher in die Richtung ging, wir lassen lieber die Finger vom Saarland. Der Saarländische Landesverband beschäftigt den Bundesvorstand schon seit Ewigkeiten, aber natürlich ist es die Frage, die AfD steht auch vor einer Europawahl, bei der sie ein gutes Ergebnis haben will. Also greift man da wirklich als Bundesvorstand ein, setzt erkennbar einen Notvorstand in einem gesamten Landesverband ein und zeigt damit natürlich auch deutlich für alle nachvollziehbar, dort herrscht Chaos. Bisher hat man die Finger einigermaßen davon gelassen. Es gab Gespräche, es gibt immer wieder Gespräche. Wir erinnern uns an die Fraktionsbildung im Landtag, da musste Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzender der Bundes-AfD, extra anreisen, um dafür zu sorgen, dass sich die drei als Fraktion zusammengefunden haben. Man ist in Gesprächen, aber sozusagen diesen großen Schritt zu gehen, das wäre natürlich auch ein Eingeständnis des Bundesvorstands, dass es in einem Landesverband, auch wenn es nur ein kleiner ist, überhaupt nicht läuft. Und da muss man sicher abwarten, ob der Bundesvorstand wirklich diesen Schritt geht.
Also weiter Chaos bei der Saar-AfD. Infos zu den neuesten Irrungen und Wirrungen innerhalb der AfD waren das von Landespolitikreporter Janek Böffel, und das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Den Namen Liqui Moly dürfte im Saarland kein Unbekannter sein. Der Schmiermittelhersteller aus Ulm hat schließlich einen seiner wichtigen Produktionsstandorte in Saarlouis. Zwar ist das Zentrallager in Saarlouis, das mal geplant war, für das Unternehmen wohl Geschichte. Dafür sind andere Investitionen in Millionenhöhe am Standort in Planung. SR-Wirtschaftsreporter Laszlo Mura war vor Ort im Werk.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 1 Milliarde Euro Umsatz in der Unternehmensgruppe zu machen. Wir sind im letzten Jahr bei 917 Millionen gelandet. Wenn alles gut läuft, dann knacken wir sie vielleicht noch 2024 in diesem Jahr. Aber ich muss sagen, ich wäre auch zufrieden, wenn wir unser Ziel 2025 mit der Milliarde dann wirklich schaffen.
Sagt Günther Hiermeier. Der Geschäftsführer von Liqui Moly steht an einer Abfülllinie im Werk in Saarlouis. Hier werden die Öle portioniert und für den Verkauf fertig gemacht. Hiermeier setzt große Hoffnungen in den Standort. Mit Investitionen in Höhe von rund 9 Millionen Euro sollen hier unter anderem zusätzliche Abfülllinien entstehen. Außerdem will Hiermeier die Digitalisierung und Automation weiter vorantreiben. Das Ziel? Die Kapazitäten des Saluja-Werks komplett ausreizen.
Im Moment produzieren wir pro Jahr ca. 95.000 Tonnen an Schmierstoffen. Wir haben ja eine Genehmigung für mehr als 120.000 Tonnen. Das heißt, wir haben noch Luft, 25% mehr Kapazität hier am Standort zu produzieren. Und wir können auch sicherlich Erweiterungsgenehmigungen für die Kapazität erwirken bei den Behörden, wenn wir dann halt auch den Platz haben, dass wir es dann tatsächlich auch die Anlagen, die zusätzlichen, dann entsprechend anschaffen können.
Im Liquimolli-Meguin-Werk in Saarlouis arbeiten im Moment 329 Menschen. Im Zuge der Investitionen werden nochmal rund 10 Arbeitsplätze dazukommen. Angst vor der zunehmenden Automation muss hier aber niemand haben, verspricht Werkleiter Christian Texter. Die Jobs seien gesichert, die Arbeit selbst könne sich aber verändern.
Wir nennen es eigentlich bei uns ganz klassisch Humanisieren der Produktionsstätte. Wir sehen da eigentlich großen Vorteil bei der Digitalisierung und bei der Automation, dass die Kolleginnen und Kollegen, die hier mit uns an den Maschinen arbeiten, dass sie die Anlage beobachten, bestücken quasi mit dem Material, was notwendig ist, und eine überwachende Tätigkeiten haben, anstatt wie früher körperliche Tätigkeiten.
Dass mit dem Bau eines großen neuen Zentrallagers in Saarlouis bis zu 50 weitere Arbeitsplätze entstehen, scheint Stand heute immer unwahrscheinlicher. Die Stadt Saarlouis hatte Liquimolli 2021 eine Absage erteilt, weil das gewünschte Grundstück innerhalb eines Wassergewinnungsgebietes der Stadtwerke liegt. Die Geschäftsführung prüft derzeit ein Grundstück am Heimatstandort in Ulm, auch wenn sie Saarlouis für sinnvoller gehalten hätte. So sieht das auch Werkleiter Christian Texter.
Wir wären hier vor Ort gewesen, hätten quasi innerhalb von 5 Kilometern eine Abfüllung. Wir hätten direkt unser zentrales Tanklager im Hafen Saarlouis. Gleichzeitig hätten wir dort unser Zentrallager, eine direkte Autobahnanbindung. Wir wollen Richtung Amsterdam, Rotterdam in die Häfen reinfahren. Dementsprechend wäre die Wegstrecke auch kürzer gewesen und hätten viele, viele Vorteile mitgebracht.
Jetzt stehen aber erstmal die Investitionen in Saarlouis an, die sicher sind. Und das große Ziel der Liquimolli-Gesamtgruppe von 1 Milliarde Euro Umsatz.
Mindestens so wichtig wie die Frage, wer steht an der Spitze der deutschen Bundesregierung, ist in Deutschland auch, wer ist Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Je nachdem wird Letztere sogar noch mit mehr Herzblut diskutiert als Erstere. Sei es drum. Klar ist seit heute Mittag, der neue Trainer ist der alte. Julian Nagelsmann hat bis zur WM 2026 verlängert. Tim Brockmeier mit den Reaktionen.
Wer hätte das gedacht?
Julian Nagelsmann bleibt Fußball-Bundestrainer.
Nicht viel diskutiert. Tuchel-Nachfolger bei den Bayern. Nicht viel diskutiert. Terzic-Nachfolger beim BVB. Nein, weiter Bundestrainer bis zur WM 2026. Für DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.
Ein großartiges Signal.
Für den Deutschen Fußballbund, der in den letzten Wochen schon ein bisschen darum gebangt hatte, ob Nagelsmann nun bleibt oder nicht. Er bleibt.
Er hat uns zugesagt, die nächsten 2 Jahre unser Bundestrainer zu bleiben.
Was auch Direktor Rudi Völler freut.
Ich habe ja natürlich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich gerne gehabt hätte, dass wir weiterhin mit Julian Nagelsmann arbeiten.
Das werden sie jetzt. Auch Völler hatte seinen Vertrag vor kurzem ja erst bis zur WM 26 verlängert. Julian Nagelsmann bleibt also. Was sagt er eigentlich selbst dazu?
Es war eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren zu dürfen. Die Begeisterung der Fans bei unseren letzten beiden Siegen hat mich sehr berührt.
Wird der weiterhin Bundestrainer in einer DFB-Pressemitteilung zitiert? Öffentlich vor Medien äußern wird er sich wohl erst nächste Woche. Also ist es an Andreas Rettig und Rudi Völler zu sprechen, im verbandseigenen Kanal, zum Beispiel über die Gründe.
Weil er einfach ein unglaublich guter Trainer ist, der mit seiner Art, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Art und Weise zu begeistern, hat er gezeigt, was in ihm steckt.
Soll er also auch weiter zeigen, vor allem bei der Heim-EM, die in nicht mal 2 Monaten startet.
Es war wichtig, vor dem Turnier Klarheit zu schaffen. Die haben wir jetzt sogar im positiven Sinne.
Stichwort positiv. Andreas Rettig, der DFB, erhofft sich von der Nagelsmann-Vertragsverlängerung natürlich was richtig Positives.
Noch haben wir nichts gewonnen, aber wir sind auf einem guten Wege. Und natürlich jetzt die Meldung und die Nachricht, dass uns Julian erhalten bleibt, gibt auch hoffentlich nochmal den Spielern nochmal einen Schub, dass wir eine richtig gute Europameisterschaft spielen.
Sagt Völler. Rettig denkt da eher an einen Schub für die Fans.
Ich denke, dass die Fußballfans die Vorfreude auf die EM nochmal gesteigert bekommen.
Ja, vielleicht. Fakt ist,
Nagelsmann bleibt Fußball-Bundestrainer.
Wer hätte das gedacht?
Es gibt durchaus schlechtere Nachrichten, mit denen man eine solche Sendung beenden kann. Wir blicken noch auf die Wetteraussichten. Morgen geht's mit einzelnen Schauern los. Am Nachmittag kommen dann noch Schnee und Graupelschauer dazu. Das Thermometer erreicht maximal 11 Grad. Der Sonntag geht ziemlich genauso weiter. Ein wechselhaftes Schauerwetter. Vereinzelt gibt's dann auch noch überm Saarland Blitz und Donner bei 6 bis 10 Grad. Und die neue Woche, die startet nicht wesentlich besser. Hin und wieder guckt die Sonne zwischen den Wolken durch und dann gibt's immer wieder Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Bei maximal 5 bis 9 Grad. Sie können den Regenschirm also immer wieder mitnehmen. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikro. Ihnen, der Redaktion und der Sendetechnik, vielen Dank. Roland Kunz steht schon im Studio gegenüber bereit und begrüßt Sie gleich zur Abendmusik. Dabei viel Vergnügen. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.